Ihr Lieben, ich möchte heute mit euch eine Geschichte betrachten, die uns Christen, die die Bibel lesen, eigentlich durchaus bekannt ist. Ich glaube, in der Kinderstunde erzählt man die schon den Kindern. Sie befindet sich in Markus Evangelium Kapitel 10, Verse 46 bis 52. In den meisten Bibeln wird dieser Abschnitt als die Heilung des Blinden überschrieben. Und obwohl Markus hier in der Tat von einer Heilung spricht, möchte ich mit euch heute auf einige Aspekte im Text eingehen, die uns ja zum Nachdenken, zu gewissen einigen Wahrheiten führen können, die man vielleicht dort so nicht immer sieht, nicht sofort sieht, sagen wir es mal so. Also zunächst lese ich diesen Text, Markus 10, ab 46. Und sie kommen nach Jericho, und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass Jesus der Nazarener sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes, steh auf, und er ruft dich. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Ja, wir haben gelesen, dass auf der Straße viel los war. Es war da viel los, als Jesus die Stadt Jericho verließ. Und es war offensichtlich keine gewöhnliche Ballung der Menschen auf der Straße. Ja, weil es kurz vor Passafest war. Und die Pilger aus dem Osten oder aus den östlichen Regionen kamen, um nach Jerusalem zu pilgern. Und die letzte Station vor Jerusalem war Jericho. Eine Tagesreise, circa 30 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele machen dort ihren letzten Halt, bevor sie zu Passafest nach Jerusalem zogen. Ich habe hier eine Karte, damit man das so in etwa sich einfach vorstellt, wie das so aussah, wo das war. Es gab natürlich vermehrt Pilger auf dem Weg nach Jerusalem. Und doch war da an dieser Menschenmenge etwas anders, was dem blinden Bartimäus als ungewöhnlich erschien. Aus der Parallelstelle in Lukas Evangelium, Lukas 18, erfahren wir, dass der Blinde alle Menschen gefragt hat, was los sei. Das heißt, er merkte, vor seinen blinden Augen geschieht da etwas, was er nicht versteht, weiß er nicht, was da genau ist, und er beginnt zu fragen: Was ist los? Wieso ist das hier so anders? Wie auch immer das aber anders aussah, wissen wir nicht, aber etwas Besonderes geschah da. Und wir haben gesehen, dass die Volksmenge Jesus als Nazarener bezeichnete. Und so gaben sie es dem Bartimäus auch weiter. In Vers 47 sehen wir das. Hier muss man Folgendes bemerken, ihr Lieben. Die Juden damals wussten, dass der Messias aus Bethlehem kommen soll. Ja? Laut den Propheten wussten die schon, in Bethlehem wird das geschehen. Von dort soll der Messias kommen. Also Davidsstadt wird auch noch genannt. Dieser jedoch kommt aus Nazareth, aus Galiläa. Die Menschen erklärten also den Blinden, dass es sich um Jesus aus Nazareth handelt. Sie betonten, dass Jesus aus der verachteten Stadt Nazareth in Galiläa kam. Sie betonten das. Das ist ein Nazarener. Was natürlich seine Messianität, naja, eigentlich unmöglich machte. Mit einer einfachen Bezeichnung aberkannten die Menschen den Messias-Status Jesu. Das war also die Antwort der Menschen auf die Frage, wer ist da oder was geschieht da? Umso erstaunlicher ist die Reaktion des Bartimäus. Genauer gesagt die Anrede, mit der er Jesus hier in diesem Vers 47 anspricht. Schaut mal, also wer die Bibel hat, schaut mal diesen Unterschied, was das Volk oder die Menschenmenge gesagt hat über Jesus und was Bartimäus hier sagt. Er sagt, er schreit, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Übrigens, dieser Blinde ist der erste im Evangelium, der Jesus mit diesem Titel anspricht, Sohn Davids. Und diese Aussage oder dieser Titel, Sohn Davids, ist ein messianischer Titel. Also wenn er gesagt hat, Sohn Davids, somit sprach er aus, ich glaube, dass du Messias bist. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und von Messias erwartete man, was erwartete man von Messias? Von Messias erwartete man, dass er die Nöte des Volkes anhört, sich annimmt, dass er rettet, dass er hilft, dass er natürlich auch heilt, auch das wurde vorhergesagt. Das hat der Herr, der wahrhaftige Gott, versprochen. Messias, ich werde einen schicken. Er wird euch retten. Er wird eure Nöte lindern oder heilen, Kranke heilen. Das war eine Verheißung Gottes. Es entstand also folgende Situation. Wenn Jesus wirklich Messias ist, und wenn er jetzt diesen Hilferuf hört von Bartimäus, dann muss er kann nicht anders sozusagen, dann muss er darauf eingehen. Nicht, weil er irgendwie gezwungen wird, nein. Es war sein Auftrag. Er wird es tun, weil der Herr treu ist. Das wussten die Menschen, das wusste auch Bartimäus. Und trotz der offensichtlichen Not des Bartimäus, und vielleicht wirklich einmaligen Chance auf die Heilung, versuchten die Menschen, ihn zum Schweigen zu bringen. Also als ich mir das einfach so vorgestellt habe, dachte ich, wow, eigentlich grausam. Was vermuten lässt natürlich, dass die Menschen entweder nicht glaubten, dass Jesus Messias ist, das höchstwahrscheinlich, weil wie gesagt, die haben ihn ja Nazarener genannt, oder sie haben vielleicht auch falsche Vorstellungen von einem Messias. Er soll erstmal die Elite, sich mit der Elite abgeben und denen irgendwie helfen. Dieser Blinde hier am Rande der Straße, ach, sei still, halt deine Klappe so in dem Sinne. Ne? Hier sind wichtigere Sachen am Laufen. In Vers 48 steht geschrieben, und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr. Ja, was musste er sich wohl anhören? Wie ich schon sagte, sei still. Was regst du dich hier auf? Was schreist du hier rum? Du störst uns hier. Sei still, sei leise. Doch er ignoriert sie. Offensichtlich hat er den Glauben, dass dieser Jesus Messias ist. Und dass er jetzt eine reale Chance hat auf Heilung. Wer von euch hat eine Krankheit? Manche sagen mir, fragt lieber, wer nicht? Also jeder hat so irgendwo irgendwas, wo er am liebsten loswerden würde. Ihr Lieben, wenn wir uns vorstellen, hier geht Messias vorbei, würde nicht jeder denken, nicht, dass ich Recht habe auf Heilung, nein. Aber dieser Messias, der kann es und wenn er will, so kann er das heilen. Wer würde da nicht fragen? Natürlich würde man fragen, bitten, hilf mir, hier ist eine Chance. Bartimäus versteht das und schreit noch mehr. Leute versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen, und er schreit noch mehr. Wenn ich mir das so auch noch mal vorstelle und versuche, euch mitzunehmen, stellt euch mal vor, blind, er ist blind. Er sieht nichts. So verlässt er sich nur, oder so kann er sich nur auf seine Stimme verlassen. Er kann nicht Jesus sehen und zu ihm hinlaufen. Er muss schreien, und er weiß ja nicht, wie weit ist Jesus, wo ist er? Ist sehr viel Getümmel um ihn herum, oder nicht? Er muss schreien und er muss hoffen, dass dieser Jesus ihn jetzt hört. Er darf sich nicht auf die Straße wagen. Warum saßen sie am Straßenrand, die Blinden? Es war einfach zu gefährlich, auf der Straße zu sein. Einer überfährt ihn einfach mit der Kutsche. Sie sehen ja nichts. Und so muss er vom Rand der Straße stehen und reinrufen, reinschreien. Umso lauter. Leute versuchen, ihn runterzukriegen. Er versucht, noch mehr zu schreien. Wisst ihr, die Umstände, damit meine ich die Blindheit und die Menschen um ihn herum. Man kann sagen, alles ist gegen ihn. Und das weiß er. Doch wie reagiert er in der Notlage? Für mich ist sein Vorgehen absolut beispielhaft. Er schimpft nicht auf die Umstände. Er sitzt und heult nicht, ich bin blind, hätte ich doch meine Augen, würde ich ihn doch sehen. Er versucht nicht, gegen die Menschen zu kämpfen und zurückzuschreien, halt du doch die Schnauze oder irgendwie so. Nein, er lässt es einfach, es ist Fakt, so ist das. Aber er lässt es einfach sozusagen links liegen und fokussiert sich einfach auf Christus. Sein Fokus ist auf Messias, auf diesen Jesus. Er schaut auf Jesus, obwohl seine leiblichen Augen blind sind, mit inneren Augen des Herzens sieht er diesen Messias, hat er diese Hoffnung auf ihn. Er lässt sich nicht von den Umständen oder von Menschen runterkriegen. Das ist nicht einfach, das stimmt. Aber Jesus ist seine einzige Hoffnung. In unserem Leben gibt es Nöte. Es gibt Situationen, wo es uns scheint, vielleicht wirklich, es ist unerträglich. Ich kann es nicht mehr weitertragen. Vielleicht hat das nicht jeder erlebt. Aber wenn du es erlebt hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Es scheint so, Dankeschön, als ob einfach es nicht weitergeht. Alles ist als ob gegen mich gerichtet. Und das ist ein Beispiel für uns, Bartimäus. Fokussier dich auf Jesus Christus. Das ist keine fromme Floskel. Dieses Beispiel zeigt, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach. Es gibt nichts anderes. Aber dieser Jesus Christus, er ist der wahre Retter. Und deswegen lohnt sich das. Deswegen ist das richtig. Weil er ist es, der Rettung bringt, der auch Heilung bringen kann. 2000 Jahre sind vergangen, und in der Beziehung von diesem, also seit diesem Ereignis und in der Beziehung zwischen unseren Problemen und Jesus hat sich nichts verändert. Genauso in den Problemen, in den Nöten ist das richtig, sich auf Christus zu fokussieren. Da hat sich nichts geändert. Er ist immer noch derselbe Messias, immer noch derselbe Christus, immer noch derselbe Retter in der Not. Er ist immer noch imstande, jedes Problem im Nu zu lösen. Und wenn die Probleme noch nicht gelöst sind, wisst ihr, oft ist es ja so, er ist Retter, er ist Retter, er ist Heiler, er kann heilen, aber bei mir nicht. Wenn bei dir das Problem immer noch nicht gelöst ist, bedeutet es nicht, dass Jesus irgendwie an Kraft verloren hat, dass er es nicht kann. Jesus ist nicht nur Retter, und Heiler, er ist auch der Herr. Und wisst ihr, was das bedeutet? Er bestimmt den Zeitpunkt, wann ihr die Hilfe bekommt. Und er hat einen guten Plan für seine Kinder, für seine Nachfolger. Er hat einen guten Plan, warum er wartet, eine gewisse Zeit wartet, bis die Hilfe kommt. Er ist auch der Herr, nicht nur der Retter. Wisst ihr, er ist, ich habe so einen Vergleich gehört, Jesus Christus ist König und der Herr und kein Weihnachtsmann. Wir wünschen uns einfach und er erfüllt es sofort. Er war ein Diener und nicht Bediener. Er diente, ja, aber er bediente nicht. Er hat nicht alles gemacht. Du brauchst nur zu wünschen und er kommt, rennt und erfüllt alles. Das ist er nicht. Das ist eine falsche Vorstellung von Jesus. Jesus war aus Jericho nach Jerusalem unterwegs. Mit einem, ja, unfassbar wichtigen Auftrag. Er war dabei, einen Plan auszuführen, den er zuletzt auf dem Berg der Verklärung noch mit Elia und mit Mose besprochen hat. Da haben sie darüber geredet, ja, was er noch leiden muss und so weiter. Also es ging auch schon um diese sozusagen letzte Zeit in seinem Leben. Die haben das besprochen, Jesus wusste ganz genau, was ihn erwartet. Einen Plan von seiner Wichtigkeit und Bedeutung, also die haben diesen Plan besprochen mit Jesus, was von seiner Wichtigkeit und Bedeutung alles, was es auf diesen Erden und überhaupt im Universum gibt, in den Schatten stellen wird. Dieser Plan beinhaltet den Sieg über den Tod, Sieg über die Sünde. Darin ist die Versöhnung des Sünders mit dem heiligen Gott, mit dem verzehrenden Feuer. Alles, also alles, was uns heiligt. Es sind so viele Aspekte in diesem Plan verborgen, wir können die alle gar nicht aufzählen. Und ich bin überzeugt, wir wissen die nicht mal alle, was da alles sich noch mit verbirgt in diesem Werk Christi. Mit diesem Plan ist er unterwegs von Jericho nach Jerusalem. In einigen Tagen wird er gekreuzigt. Er weiß davon. Und wisst ihr, wenn ich so denke, wenn man so einen Auftrag hat, von so einem Ausmaß, dann würde ich sagen, ich würde wahrscheinlich wirklich so darauf fokussiert sein, alles zur Seite, ich gehe dahin, ich muss bald sterben. Bald wird mein Vater mich für eine bestimmte Zeit verlassen. Eine Trennung, die ich sozusagen so nie erlebt habe, aber aufgrund der Sünde, also wenn ich mir das so vorstelle, ich würde mich einfach nur darauf fokussieren, fertig, aus. Ich gehe dahin, stört bitte mich nicht. Ich habe unfassbar Wichtiges zu tun. Und Jesus geht dahin, von Jericho nach Jerusalem. Mit seinem klaren Kurs und sozusagen konzentrierten Blick natürlich auf Jerusalem will Jesus zum letzten Mal in seinem irdischen Leben den himmlischen Vater durch seinen Tod verherrlichen. Nochmal zusammengefasst, ein Mensch von so einer Bedeutung ist unterwegs, um den Plan von so einer Wichtigkeit und Tragweite auszuführen. Dieser Mann bleibt stehen. Vers 49, da bleibt er stehen, lesen wir. Wisst ihr warum? Weil am Rande der Straße ein Blinder sehen will. Also wenn ich das so vergleiche, ein Blinder bittet um Heilung. Jesus bleibt stehen. Versteht mich nicht falsch. Blindheit ist ein Leiden, natürlich. Und ich will hier Leiden von Bartimäus überhaupt nicht schmälern. Aber wenn wir sehen, was Christus, was da für ein Auftrag war, wohin ging er, was das, dann ist es schon irgendwo doch verschwindend gering. Aber merkt ihr den Unterschied der Gewichtung? Jesus bleibt stehen. Sein Auftrag, Bitte von Bartimäus, er bittet darum. Was denkt ihr, warum bleibt Jesus stehen? Und hier gibt es zwei Meinungen. Eine Meinung sagt, weil der Mensch so wichtig ist. Die Bibel sagt, weil Jesus barmherzig ist. Das ist der Grund. Weil Jesus Gnade ist. Weil Jesus gnädig ist. Er hat Liebe, er hat Mitleid. Er ist barmherzig. Die Gefahr besteht immer wieder darin, dass wir vielleicht sogar zunehmend humanistisch denken, wo Mensch im Zentrum steht. Damit will ich nicht sagen, dass der Mensch völlig unbedeutend ist. Nein, Jesus starb für die Menschen, nicht für Insekten, nicht für Fische, ja, für die Menschen, um die Menschen zu retten. Aber ich möchte betonen, das, was Gott den Menschen Gutes tut, liegt nicht darin, dass der Mensch so wertvoll ist, es liegt darin, dass Gott so gut ist, dass Gott die Liebe ist. Natürlich stellt Jesus zum x-ten Mal auch seine Messianität unter Beweis, als er Bartimäus heilt. Das ist ganz klar. Vers 50. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Interessant, er sprang auf und kam zu Jesus. Eine bemerkenswerte Handlung. Vieles deutet auf die felsenfeste Überzeugung und Entschiedenheit des Blinden. An dieser Stelle ein paar Worte vielleicht zum Gewand. Also wie sah das aus? Gewand, Mantel, wurde, kann man so oder so übersetzen. Es war aus Schafswolle oder Ziegenhaaren. Ein Armer besaß nur einen Mantel, nur ein Gewand, während die Reichen neben mehreren Mänteln auch noch unterschiedliche Hemden und Untergewände hatten. Und so ein Gewand diente für Hirten und für Bettler auch nachts als Decke und Schutz vor Kälte. Und deshalb wurde auch vom Gesetz hier, also im 2. Mose 22 lesen wir davon, vom Gesetz her wurde verboten, den Mantel als Pfand zu nehmen, um den Armen auch nicht das Letzte zu nehmen, damit er nachts sich zudecken kann. Ja, auch daran hat der gnädige, der barmherzige Gott gedacht. Als Pfand durfte man das nicht nehmen. Hier nochmal sehen wir wohl Jesu Darstellung, also versucht man hier darzustellen. So könnte dieser Bettler aussehen. Und zurück zum Text. Also, sein Gewand warf er ab. Nichts sollte Bartimäus hindern, zu Jesus zu kommen. Wisst ihr, so ein Gewand war auch schon störrisch. Also besonders, wenn man irgendwelche Arbeit verrichtet hat, hat man so ein Gewand einfach abgelegt. Das war nicht besonders bequem. Und hier in diesem Moment, Bartimäus weiß, es wird mich stören, ich kann vielleicht stolpern, ich nehme das ab. Er wirft ihn ab und will zu Jesus kommen. Mit dieser Handlung hatte er wirklich alles verlassen, was er hatte, um zu Jesus zu kommen. Wisst ihr, oder ich sprich dich persönlich an. Wenn du in deinem Leben etwas hast, was etwas in deinem Leben vorhanden ist, was dich stört, zu Jesus zu kommen, glaub mir, du wirst die Freude verlieren, Jesus nachzufolgen. Weil ständig stört etwas. Das ist unbequem, das ist schwer, Jesus nachzufolgen. Das ist nicht nur schwer, die Freude verlierst du dabei. Und wenn die Freude verloren ist, Jesus nachzufolgen, dann wird das zu einer Pflicht, zu einem Gesetz, dann wird das zunehmend schwer. Also wenn du merkst, die Freude schwindet, überprüf einfach, vielleicht gibt es Dinge, die ich ablegen soll. Vielleicht gibt es Dinge, die mich einfach stören. Bartimäus zeigt hier einen wahren Glaubensschritt. Er glaubt, Jesus ist Messias. Noch einen Aspekt möchte ich hier reinbringen. Stellt euch mal vor, er ist blind. Er wirft sein Gewand ab und will zu Jesus. Er entfernt sich von dieser Stelle. Und jetzt stellt euch mal vor, Jesus ist nicht der Messias und kann nicht heilen. Er muss blind zurückkommen und wer weiß, ob er diesen Mantel wiederfindet. Innerhalb von ein paar Minuten kann er schon weg sein. Und das Heftige auch noch dabei, er könnte nachher sozusagen nackt sitzen. Neben ihm würde auch irgendein Bettler sitzen in seinem Mantel jetzt schon und er wird es nicht mal merken. Er sieht es ja nicht. Also er verlässt diese Stelle in der Hoffnung, wenn ich zurück bin, dann sehe ich es und dann werde ich es finden. Ich werde nicht als Blinder zurückkommen. Also das ist schon ein Vertrauen darauf, Jesus wird mich heilen. Als Bartimäus sich Jesus näherte, fragte ihn der Herr, Vers 50, was willst du, dass ich dir tun soll? Zunächst scheint es eine überflüssige Frage zu sein, oder? Ein Blinder schreit nach Hilfe und dann kommt er und Jesus sagt, was möchtest du? Was willst du, dass ich dir tue? Was kann ein Blinder schon wollen? Aber schaut mal, was wäre, wenn Bartimäus, er war ja nicht nur blind, er war auch arm, wenn er einfach Geld wollte oder Essen oder was auch immer, irgendeine andere Hilfe, kann ja sein. Aber Jesus, mit dieser Frage lässt er die Möglichkeit, dass Bartimäus sozusagen ein Bekenntnis ausspricht. Und wo Bartimäus sagt, dass ich sehen werde oder sehend werde, bekennt er vor der sichtbaren Welt, also vor denen, die da standen, aber auch vor der unsichtbaren Welt. Denn die hören ja auch, die Engel und Dämonen und so weiter, die hören das, was wir reden, natürlich. Er bekennt, von dir, Jesus, erwarte ich die Heilung, die nur Messias vollbringen kann. Du bist der Sohn Davids. Das war ein Bekenntnis. Und Jesus will, dass er es einfach ausspricht. Und dass die anderen auch hören, warum er hier ist. Ja, wenn wir denken, ach, ich bete lieber bei Gott nicht um irgendetwas. Er weiß ja schon, was ich will. Natürlich weiß der Herr das. Und auch hier wusste Jesus, was er wollte. Aber während wir bitten, während wir dieses Bekenntnis aussprechen, verherrlichen wir diesen Herrn, weil nur von ihm erwarten wir die Rettung oder die Hilfe. Verherrlichen wir, auch wenn wir im Kämmerlein sind, die unsichtbare Welt hört auch mit. Wir verherrlichen Gott, wenn wir zu ihm beten. Wenn wir ihn einfach loben, verherrlichen wir ihn. Wenn wir ihn um Hilfe bitten, verherrlichen wir ihn. Einfach nur so, dass für unser Leben, für unsere Heiligung ein wichtiger Aspekt. Indem wir also unsere Nöte, unsere Schuld, unsere Abhängigkeit vor Gott bringen, zeigen wir sind überzeugt, dass der Herr imstande ist, es auch zu tun. Vor sichtbaren und unsichtbaren Welt zeigen wir kapitulieren vor diesem großen, wunderbaren Herrn. Wir stellen uns in die Abhängigkeit Gottes. Die Aussage Jesu, dein Glaube hat dich geheilt oder dich gerettet, hat auch eine tiefe Bedeutung. Woran hat Bartimäus denn geglaubt? Was war denn sein Glaube? Glaubte er, hier ist ein Wunderprediger, irgendein Wunderheiler, er kann Heilung vollbringen. Nein, denn sowas kann so fast jeder Gottlose glauben an sowas. Ja? Viele gehen zu irgendjemandem, ja, in der Hoffnung, er kann heilen, er kann Wunder vollbringen. Und die sind nicht mal gläubig, nicht mal an Christus gläubig, die Leute. Aber glauben an irgendwelche mystische Dinge. Dieser Glaube ist hier nicht gemeint, natürlich nicht. Er glaubte, dass Jesus der Messias ist und dass Gott imstande ist, es zu tun durch Jesus, beziehungsweise Jesus als Messias. Bartimäus hatte richtigen Glauben an den richtigen Retter. Das ist die Voraussetzung, sozusagen. Das ist der richtige Glaube. Vers 52b. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Das Wort folgte steht hier in einer, ja, in einer so einen unvollendeten Zeitform. Das bedeutet, er folgte ihm nicht nur ein paar Schritte, sondern, also wohlmöglich, höchstwahrscheinlich, bis nach Jerusalem. Ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil das so nicht steht. Aber diese Zeitform sagt sehr lange Zeit. Also er folgte, folgte ihm nach, folgte, folgte. Heute haben wir von Erwin gehört, über die Nachfolge. Ja? Jesus Christus nachfolgen. Es ist toll, es ist schön, Christus nachzufolgen. Aber eine wahre, eine echte Nachfolge Jesu geschieht nur nach einer wahren Begebenheit mit ihm, nachdem man ihn wirklich erlebt hat, nachdem er sich dir offenbart hat, kannst du ihm folgen. Sonst folgst du vielleicht irgendein Bild, irgendetwas, was du von ihm denkst oder so. Aber wenn du ihn, wenn du diese Begegnung mit diesem gnädigen Jesus Christus, König und Retter zugleich, wenn du das verinnerlicht hast, dann hast du es verstanden, dann hast du es verinnerlicht, dann kannst du auch folgen. Dann ist die Nachfolge echt und wahr. Ich möchte somit auch schon zum Schluss kommen, schließen. Der Abschnitt, den wir heute betrachtet haben, spricht nicht nur über die Wunderheilung. Natürlich darüber auch, klar. Aber nicht nur darüber spricht dieser Abschnitt. Wir haben die Barmherzigkeit Gottes gesehen und den wahren Grund angesprochen. Der Grund liegt nicht in uns, der Grund liegt in Gott. Er wendet sich dennoch uns zu. In seiner Gnade und Barmherzigkeit. Wir haben den Glauben des Bartimäus gesehen, der ein blindes Vertrauen auf Jesus hatte und sein richtiger Glaube, der ihn auch die leiblichen Augen geöffnet haben. Den richtigen Retter haben wir auch gesehen. Er bleibt stehen. Das ist ganz wichtig, noch auch dieser Aspekt. Jesus kommt nicht zu Bartimäus. Ein humanistisch denkender Mensch würde sagen, Jesus, der ist doch blind, geh doch zu ihm. Mir scheint so, als ob Jesus dadurch zeigen will, ich als Gott stehe im Zentrum, aber komme, ich bin bereit zu dienen. Komme zu mir. Das ist so dieser gottzentrierte Gedanke, der hier auch noch durchkommt. Bartimäus ist ein Vorbild für uns in seinem Umgang mit den schlimmsten Umständen. Er schaut auf Jesus. Er ist ein Vorbild in seiner Hingabe und Glaube. Er folgt ihm nach, glaubt an Jesus. Ja, und schließen möchte ich mit diesem Vers aus Hebräer 4 oder mit diesen zwei Versen, Hebräer 4, 15 und 16. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unseren Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Was natürlich der Herr besser weiß, wann wir sie wirklich nötig haben. Und wann diese Zeit kommt, wie gesagt, entscheidet der Herr. Es ist wunderbar zu wissen, wir haben diesen Herrn, wir haben diesen Thron, wir haben diesen gnädigen Gott. Amen.